Wie Daniel schon erwähnt hat, haben wir über die letzten Wochen, also mit gelegentlicher Unterbrechung, das apostolische Glaubensbekenntnis näher betrachtet. Wenn man sich dieses Bekenntnis anschaut, merkt man relativ schnell, es ist trinitarisch aufgebaut. Also das heißt, dass die verschiedenen Personen der Trinität hauptsächlich im Fokus stehen. Zuerst, der erste Abschnitt ist über den Vater, der zweite Abschnitt über den Sohn, Jesus, und der dritte Abschnitt beginnt eben mit, ich glaube an den Heiligen Geist, also worüber ich vor 14 Tagen zu Pfingsten gepredigt habe. Nun, von der Reihenfolge her würde dann als nächstes die Heilige Christliche Kirche und die Gemeinschaft der Gläubigen wäre dran. Wir unterbrechen diese Reihenfolge ganz geringfügig. Nächsten Sonntag wird Christopher Scholl über diesen Abschnitt von dem Glaubensbekenntnis predigen. Und heute springe ich ein kleines bisschen vor zu dem Thema Vergebung der Sünden. Ich glaube an die Vergebung der Sünden. Ich fand es sehr interessant bei meiner Vorbereitung auf diese Predigt festzustellen, also gut, man muss dazu sagen, diese Glaubensbekenntnis ist nicht einfach, jemand hat sich hingesetzt, hat das aufgeschrieben und dann seit 1700 Jahren wird so gesagt. Sondern es sind verschiedenste Lehrer der sehr frühen Kirche, die ähnlich geartete Glaubensbekenntnisse formuliert haben, die Leute hauptsächlich dann gesprochen haben, unmittelbar bevor sie getauft wurden. Und irgendwann ist es dann zu dieser, sagen wir, festen Formulierung gekommen, die wir als das apostolische Glaubensbekenntnis kennen. Das ist auch schon seit sehr, sehr langer Zeit der Fall. Aber es gibt Hinweise, dass dieser Satz, Vergebung der Sünden, also ja, relativ spät in der Entwicklung dazugekommen ist. Das heißt, immer noch in den ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche. Aber scheinbar ist dieser Satz hinzugekommen aufgrund von aktuellen Entwicklungen, die es gegeben hat. Der christliche Glaube ist nicht immer in der westlichen Welt, was wir als die westliche Welt kennen, dominant gewesen oder sowas. Das sind auch alles Sachen, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Im Jahr 312 war das, denke ich, dass der Kaiser Konstantin sich zum christlichen Glauben bekehrt hat und damit hat sich die Lage der Christus-Nachfolger schlagartig sehr stark verändert, weil bis dahin waren sie immer wieder Verfolgungen ausgesetzt. Bis wenige Jahre davor, im Jahr 303, hat der Kaiser Diokletian angeordnet, dass Christen enteignet werden sollten. Dass die christliche, also Pastoren, welche, also älteste Bischöfe, welche Bezeichnung man auch immer man da nehmen möchte, die Leiter der christlichen Gemeinde auch noch verhaftet werden sollen, es sei denn, sie bringen ein Opfer für den Kaiser. Also in diesem Kaiserkult, was sich entwickelt hat, weil die Kaiser haben erklärt, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Oberste. Und die Christen haben gesagt, nein, Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist Herr. Und diese beiden Behauptungen, die standen einander direkt gegenüber. Deswegen haben die Kaiser immer wieder Verfolgung an den Christen angeordnet. Diokletian hat das im Jahr 303 gemacht. Und naja, wie das halt so ist. Ich meine, ich muss zugeben, mir hat noch keiner eine Pistole an die Brust gehalten und gesagt, sage deinen Glauben ab oder du stirbst jetzt. Ich möchte denken, dass ich in der Situation standhaft bleiben würde, aber ich bin nie in der Situation gewesen. Und von daher will ich keine großen Sprüche hier klopfen, aber es war auch damals dann so, also die haben keine Pistole an die Brust bekommen, aber die haben gesagt, du verlierst alles, was du hast. Und viele von euch kommen ins Gefängnis, wenn ihr euren Glauben nicht absagt. Und das haben viele auch getan. Viele Christen, viele Pastoren haben ihren Glauben abgesagt, um aus diesem Druck rauszukommen, um dieser Verfolgung zu entkommen. Aber dann hat sich alles wieder normalisiert, Also es war nicht, dass sie ständig die ganze 300 Jahre immer nur unter Verfolgung gelitten haben. Das war von Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit immer sehr unterschiedlich. Und wenn das sich wieder gelegt hat, dann sind viele gekommen, also zurückgekommen und haben gesagt, wir möchten wieder an der christlichen Gemeinde teilhaben. Wir glauben an Jesus Christus und wir wollen mit den Christen zusammen leben. Und für die, die standhaft geblieben waren, die vielleicht auch vieles erlitten haben, wie geht man mit diesen Menschen um? Ich meine, die haben faktisch, also auch ihre Taufe, für ungültig erklärt. Müssen sie wieder getauft werden? Oder können wir sie überhaupt wieder aufnehmen? Müssen wir sie einfach abstoßen und sagen, nein, ihr hattet eure Chance. Ihr habt Jesus geleugnet, ihr habt ihm den Rücken gekehrt, zu spät. Also ich kann mir vorstellen, was für Diskussionen es da gegeben haben muss. Wie die Christen dann auch damit gerungen haben. Wie gehen wir damit um? Und es wurde den Gemeinden klar, das Blut Jesu ist stärker als all unsere Schuld. Die Versöhnung, die wir in Christus haben, reinigt uns von allem Unschuld. Und deswegen ist auch dieser Passus hineingekommen. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Ich meine, ich denke, diese Sätze bekommen auch eine ganz neue Prägnanz, wenn man bedenkt, was für eine Situation sie da erlebt haben und dann eben auch Vergebung der Sünden. Vergebung der Sünden, etwas, was so zentral ist für den christlichen Glauben, wie alle Sätze von diesem Glaubensbekenntnis, kann man an der Stelle wirklich deutlich sagen. Und es ist dann auch so, in dieser Reihe, die Predigten sind im Wesentlichen thematisch gewesen. Wir haben verschiedenste Bibelstellen angeschaut, eben weil die verschiedenen Dinge, die in diesem Glaubensbekenntnis gesagt werden, es ist nicht, dass die auf einen einzigen Vers irgendwo beruhen. Im Gegenteil, sie sind diese Lehre, was wir durch die Bibel und erst recht durch das Neue Testament wiederholt finden. Von daher sind die Predigten eher thematisch aufgebaut gewesen, aber heute möchte ich es auch ein bisschen anders angehen und möchte einen bestimmten Bibeltext nehmen. Nicht, dass dieser der einzige ist, wo wir Vergebung der Sünden finden. Aber ich finde, dieser Text ist einer, wo die Vergebung der Sünden auf sehr hilfreiche und sehr gründliche Art und Weise behandelt wird. Dieser Text ist 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Ich lese ab dem Vers 5. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber einer sündigt, haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühne für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Nun, dieser Text wurde viel früher geschrieben, als das, was das apostolische Glaubensbekenntnis entstanden ist. Und auch diese Verfolgung, von der ich vorhin gesprochen habe, was also kurz nach dem Jahr 300 stattgefunden hat. Aber hier geht es darum, dass wir vergeben werden können, aber auch, dass wir mit wie das mit unserem Glauben zusammenhängt. Wenn man sich den Text anschaut, fällt es gleich auf, dass in den Versen 6 bis 10, die jeweils, und das hier ist relativ klein, aber hier geht es mir hauptsächlich darum, dass ihr dieses Wenn bei jedem Vers da seht. Also in Versen 6 bis 10 fängt jeder Vers mit diesem Wenn an. Und bei den Versen 6, 8 und 10 sogar ein Wenn wir sagen. Also an dieser Wiederholung sozusagen oder dieser Aufbau kann man merken, dass der Johannes etwas Bestimmtes damit sagen will. Also in Vers 5 sagt Johannes, Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Das ist ein Bild, das ich denke für uns auch geläufig ist. Wir reden von Licht und Schatten, von Licht und Dunkelheit, auch als Dinge, also wir reden auch metaphorisch von Licht und Dunkelheit. Licht macht Dinge sichtbar, macht es einfacher für uns, Dinge zu erkennen und sicher zu gehen. Bist du schon mal nachts durch die Wohnung gelaufen und boom, Fuß gegen irgendein Möbelstück, was du in dem Moment nicht gesehen hast? Au! Das Licht hilft mit der Bewahrung. Au! In der Dunkelheit ist es viel einfacher, dass wir überfallen werden oder dass wir den Weg verfehlen. Und dann kommen wir zu dem Vers 6, wo er sagt, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Auch hier eine Redewendung, die uns grundsätzlich vertraut sein dürfte. In der Finsternis zu wandeln, hat eben mit dem Lebenswandel zu tun. Wie leben wir? Wie gehen wir voran? Was ist uns besonders wichtig? Nun, wir kommen auch gleich nochmal zu dem Vers 7, da spricht er von in Licht wandeln. Und es ist buchstäblich ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Ob wir in der Finsternis wandeln, einen Lebenswandel unabhängig von Gott wählen, oder in Licht wandeln, einen gottgefälligen Lebenswandel wählen. Aber in diesem Text, gesamten Text, geht es darum, dass er, Jesus, uns sagt, wie wir Gott gefallen können. Scheinbar haben manche, wen Johannes hier jetzt anspricht, haben manche behauptet, dass sie besonders fromm wären. Sie meinen, mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Aber Johannes sagt, dem ist nicht so. Ihr wandelt in der Finsternis und das bedeutet, dass ihr Lügner seid und ihr tut nicht die Wahrheit. Wahrheit, sehr wichtiger Begriff hier. Es ist interessant zu merken, wie häufig Johannes den Begriff Wahrheit verwendet. In seinem Evangelium, also Johannes Evangelium, 25 Mal. In diesen drei kurzen Briefen, die wir gegen Ende unseres Neuen Testaments haben, 1., 2., 3. Johannesbrief, 20 Mal in diesen drei kurzen Schriften. Und in Johannes 14,6, also Johannes Evangelium 14,6, zitiert Johannes Jesus, dass er gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zu dem Vater, außer durch mich. Also Jesus ist die Wahrheit. Und wenn Johannes dann in diesem Vers sagt, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, lügen wir und tun nicht die Wahrheit, heißt es, dass wir von Jesus getrennt sind. Nun, natürlich hätten diese Leute nicht gesagt, ja, ich bin von dem Licht getrennt. Ich wandle in der Finsternis. Die hätten gesagt, wir haben erst recht das Licht. Und Johannes antwortet dann darauf in dem Vers 7. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Bist du je in einen stockdunklen Raum hineingeschoben wurden, wo lauter Menschen waren, aber es war alles stockduster. Du hattest keine Ahnung, was für Menschen das sind. Bekannt, unbekannt, freundlich, unfreundlich. Es war stockduster. Du bist einfach da reingeschoben worden. Auf der einen Seite hört sich an, als könnte das ein netter Party-Gag sein. Probieren wir das mal aus, ne? Auf der anderen Seite wäre das für viele von uns ein absolutes Horrorszenario. In einen Raum, in einen stockdunklen Raum mit lauter Menschen, wir wissen überhaupt nicht, wer das ist, hineingeschoben zu werden. Mit dem Licht können wir sehen, mit wem wir es zu tun haben. Im Licht können wir Gemeinschaft aufbauen. In der Dunkelheit ist das bestenfalls sehr schwierig. Johannes wird deutlich machen, wenn wir in dem Licht Christi leben, dann sehen wir, wer in dem Raum ist. Wir nehmen die wahr. Es ist wirklich spannend. In diesem Vers sagt er, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft mit ihm? Nein, das ist nicht das, was er an dieser Stelle sagt. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Ihm ist die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde von überaus großer Bedeutung an dieser Stelle. Und es ist sehr wichtig, dass wir das wahrnehmen. Denn der christliche Glaube geht niemals darum, ich bin mit Gott im Reinen und alle anderen können mir egal sein. Im christlichen Glauben geht es integral darum, dass wir in Gemeinschaft leben. Wie die zwei Zeilen, das ist für mich jetzt schon ein bisschen witzig, weil das steht jetzt nicht in meinen Notizen, aber ist mir so im Verlauf hier jetzt in den Sinn gekommen. Die zwei Zeilen, worüber Christopher nächste Woche predigen wird. Ich glaube an der heiligen christlichen Kirche, an Gemeinschaft der Heiligen, hängt integral mit diesem Gedanken zusammen. Es gibt kein freischaffendes Christentum. Jesus hat es nie vorgesehen, dass wir einfach für uns unseren Weg gehen, sondern es war immer sein Plan, dass wir miteinander in Gemeinschaft leben. Und es scheint hier in der Gemeinde eine elitäre Gruppe gegeben zu haben, die faktisch gesagt haben, wir haben Kenntnisse und Wissen, was ihr nicht habt. Und damit sind wir die Erleuchteten und ihr anderen, ihr seid nicht auf unserer Stufe. Sowas kommt in der Gemeinschaft nicht gut an. Sowas schadet die Gemeinschaft. Und deswegen sagt Johannes hier, und ich meine, es sind andere Stellen, die das nochmal unterstreichen und betonen, zu denen kommen wir in wenigen Minuten, aber er betont, dass nein, es gibt nicht irgendwelche elitäre Gruppe, die besonders gut ist und dann auch die anderen, sondern es gibt die Gemeinschaft in Christus. Und ja, ich muss jetzt mit dem Text ein bisschen weitermachen, um deutlicher zu machen, worum es diese Leute ging. Also Johannes betont, wer im Licht wandelt, der hat Gemeinschaft mit der Gemeinde. Und dann sagt er zum Schluss von diesem Verses, das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von aller Sünde. Jesus Tod am Kreuz. Die Tatsache, dass er für uns gestorben ist, steht im Zentrum von dem, was er hier sagt. Steht im Zentrum vom Thema Vergebung. Steht im Zentrum vom Thema Gemeinschaft. Johannes wird deutlich machen, der Weg zur Wahrheit, das Leben im Licht, führt uns zum Kreuz. Und niemals dran vorbei. In den nächsten zwei Versen kommen wir sozusagen zum Kern der Sache, was die Irrlehre gelehrt haben. Im Vers 8 finden wir wieder dieses, wenn wir sagen, also dass er diese Irrlehre zitiert. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Es hat Leute gegeben, die behauptet haben, sie hätten keine Sünde, dass sie vollkommen wären. Nun, in meiner Erfahrung, ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, jemandem schon begegnet zu sein, der gesagt hat, ich habe nie irgendwas Falsches gemacht. Ich habe mir nie etwas zu Schulden kommen lassen. Ich habe immer alles richtig gemacht. In meiner Erfahrung, die meisten Menschen merken, dass sie schon mal etwas Verkehrtes, Falsches gemacht haben. Natürlich haben wir nicht alle Einzelheiten aus der Geschichte, was genau hier vorgefallen ist, aber es scheint eine Richtung zu sein, die es leider bis zu dem heutigen Tag gibt, eine Richtung zu sein, wo die Leute gesagt haben, naja, mit dem Körper, da haben wir Dinge falsch gemacht. Also der Körper sagt böse Worte oder der Körper ist es, der dem anderen eine Ohrfeige gibt oder sowas. Aber seelisch sind wir vollkommen. Und die wollten das trennen, Körper und Seele. Zwei verschiedene Kategorien, das eine hat mit dem anderen letztlich nichts zu tun. Also wer einen Fachbegriff dafür haben will, ist es eigentlich eine platonische Lehre, dass diese beiden sozusagen voneinander getrennt werden können und dass die beiden nichts miteinander zu tun hätten. Und Johannes sagt hier ganz deutlich, so ist das nicht. Wer sagt, dass er nie gesündigt hat, der ist ein Lügner. Der hat die Wahrheit nicht in ihm. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, was wir tun in unserem Leben, was wir tun mit unserem Körper, ist so wichtig. Es ist Gott niemals egal gewesen. Wer hat deinen Körper gemacht? Gott hat deinen Körper gemacht. Gott, der Schöpfer. Und es ist auch an der Stelle interessant, diese Bezüge zu anderen Stellen in dem Bekenntnis zu erkennen. In dem Abschnitt über Jesus bekennen wir, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Leibhaftig auferstanden. Und in 3 Wochen, wenn ich dann diese Predigtreihe abschließe, geht es um, ich glaube, an der Auferstehung der Toten. An der Stelle geht es nicht mehr um Jesu Auferstehung, das hatten wir zuvor bekannt. An der Stelle bekennen wir die Verheißung, die uns in Jesus Christus gegeben ist, dass wir auferstehen werden. Nun, wenn es so egal ist, was mit unserem Körper getan wird, was mit unserem Körper geschieht, warum würde Gott uns leibhaftig wieder zum Leben erwecken, auferstehen lassen? Warum wäre das Ziel, was uns in der Bibel benannt wird? Oh, was du mit deinem Körper tust, ist von großer Bedeutung. Denn Gott liebt dich insgesamt. Und Trennung von Körper und Seele, das ist gar nicht die Schöpfungsabsicht, wie wir in der Bibel finden, sondern eine Einheit, wo Körper und Seele ganz sind, wo Körper und Seele geheilt sind, wo Körper und Seele geheiligt sind. Gigantisches Thema. Ich habe wahrscheinlich zu viel Zeit jetzt damit verbracht. Aber es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Weil damals wie heute gibt es Menschen, die versuchen, die beiden auseinanderzuhalten und zu sagen, es ist letztlich egal, was wir tun. Wir haben Vergebung in Jesus, zack, fertig, aus. Jesus ist gekommen, um uns von unserer Sünde zu erlösen, nicht um unsere Sünde zu relativieren. Es ist so wichtig, dass wir das erkennen und zu Herzen nehmen. Gottes Plan für dich ist, dass du geheilt wirst, dass du erlöst wirst. Nicht, dass du einfach so weitermachst und denkst, irgendwann wird es egal sein. Johannes will deutlich machen, dass wir alle Sünder sind. Die Sünde dürfen wir niemals auf die leichte Schulter nehmen, denn die Sünde wird uns zerstören. Die Sünde ist eine zerstörerische Macht. Warum sonst würde Gott seinen Sohn in den Tod schicken, wenn die Sünde egal wäre? Wenn er in Vers 8 dann sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Ja, über die Wahrheit haben wir schon in Vers 6 gesprochen. Also die Wahrheit ist nicht in uns. Jesus ist nicht in uns, in der Sprache von Johannes. Nun, es ist eine erschreckende Wahrheit, dass wir alle Sünder sind. Diese Erkenntnis tut weh. Sie macht uns oft sehr unruhig. Aber Vers 9 versichert uns, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Also, weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Vers hörst. Mir ist das wie eine Salbe auf eine Wunde. Es ist so ermutigend, erfreulich, lebensbringend. Und wenn du mich irgendwann schon mal predigen gehört hast, hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört, dass ich erwähnt habe, Glaube im christlichen Sinn ist nicht nur eine mentale Zustimmung. Glaube bedeutet Vertrauen, bedeutet Treue. Und wenn wir in diesem Vers schauen und sehen, dass es heißt, dann ist er treu und gerecht. Treu hier ist eine Übersetzung von dem Wort, was sonst meist als Glauben übersetzt wird. Klingt für uns ein bisschen komisch zu sagen, Gott wäre gläubig. Aber das hier ist eine völlig legitime, sehr gute Übersetzung an dieser Stelle. Denn Gott ist treu. Man hätte auch genauso gut sagen können, Gott ist vertrauenswürdig. Gott ist treu und gerecht und reinigt uns von allen Unschuld. Da kann ich echt nur sagen, Gott sei Dank. In Vers 10 finden wir wieder ein Zitat von den Irrlehrern, also markiert durch diesen, wenn wir sagen. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wort, hier ist wieder ein wichtiges Wort. Wenn man in Johannes Evangelium, Kapitel 1, in diesem Prolog, in dieser Einführung zu dem Johannes Evangelium schaut, findet man, dass Jesus als das Wort bezeichnet wird. Und wenn er dann hier sagt, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Es ist so ähnlich wie mit der Wahrheit zuvor, dass er sagt, das bedeutet, dass wenn wir sagen, dass wir keine Sünde begangen haben, dann ist Jesus nicht in uns. Es findet aber dann hier auch eine interessante Änderung in der Art und Weise, wie Johannes diesen Text aufgebaut hat, statt. In den Versen 6, 8 und 10 war dieses jeweils, wenn wir sagen, um die Argumente der Gegner zu benennen. In den Versen 7 und 9 war dann, wenn wir im Licht wandeln und wenn wir unsere Sünden bekennen, waren positive Alternativen zu den Behauptungen, zu den Aussagen von den Irrlehrern gegeben. Vers 2, 1, das ist der nächste Vers nach 1, 10, die Kapitelunterteilung und die Versunterteilung gehörten ursprünglich nicht zum Text und brauchen wir nicht als irgendwie also heilige Unterteilung anzusehen. Sie sind hilfreiche, aber manchmal machen sie es uns schwieriger, Zusammenhänge zu erkennen. In 2, 1 heißt es, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber einer sündigt, haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Auch wenn das, was er bisher geschrieben hat, mit lauter, lehrender Stimme gehört sein könnte. So in diesem Vers finden wir, ich denke, dass er die Stimme ein bisschen gesenkt hat. Er spricht seelsorgerlich mit der Gemeinde, sagt, meine Kinder. Und wenn er sagt, meine Kinder, das ist keine Herabwürdigung der Menschen, sondern das war eine übliche Art und Weise, wie ein Lehrer mit seinen Schülern gesprochen hat. Wir finden auch, dass Jesus seine Jünger manchmal als seine Kinder oder seine Söhne, als seine Jungs bezeichnet hat. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Dieser Aufruf, passen wir uns nicht der Welt an. Machen wir nicht einfach das, was die anderen machen, sondern wir wollen die Sünde vermeiden, weil die Sünde uns kaputt macht. Bitte, ich schreibe euch das, auf dass ihr nicht sündigt. Dann kommt wieder ein Wenn. Also zeigt, dass das eben auch in diese Reihenfolge doch hineingehört. Wenn aber einer sündigt, haben wir einen Beistand beim Vater. Wir haben hier wieder diese positive Wendung. Entgegen dem, was wir in Vers 10 gesehen haben, was die Irrlehrer gesagt haben. Wenn aber einer sündigt, haben wir einen Beistand beim Vater. Jesus Christus, den Gerechten. Nur in Jesus finden wir Freiheit von Schuld. Diese Freiheit, die er uns bietet, fordert uns zur Gemeinschaft mit den anderen unvollkommenen Menschen um uns herum auf, die auch Christus folgen wollen, aber auf dem Weg immer wieder stolpern. Findest du dich da wieder? Ich mich jedenfalls schon. Wenn wir uns kurz noch Kapitel 2, Vers 2 zu. Er ist die Sühne für unsere Sünden. Aber nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Nun, hier ist es wichtig, auf etwas hinzuweisen. Es sind nicht wenige Leute, die das Ende von diesem Vers nehmen wollen, also aber nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt nehmen wollen, zu sagen, siehst du, kommen doch alle letztlich in den Himmel. Es wird alles vergeben für die ganze Welt. Steht doch da, schwarz auf weiß. Das Problem dabei ist, wir dürfen nicht denken, dass dieser Vers alles, was er zuvor gesagt hat, irgendwie aushebeln würde. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und erlöst uns von allem Unschuld. Meine Kinder, ich schreibe dies, dass ihr nicht sündigt. Also ist das kein Allversöhnertum, was hier auf einmal aufgetischt wird, sondern es geht darum, dass es in Christus diese Unterscheidung, diese Kategorisierung, die es unter uns Menschen üblicherweise gibt, in Christus sind die aufgehoben. Es ist vollkommen egal, welche Hautfarbe du hast. Es ist vollkommen egal, ob du arm oder reich bist. Es ist vollkommen egal, ob Mann oder Frau. Es ist vollkommen egal, ob groß oder klein oder sonst was für diese Kategorien. Jesus ist die Hoffnung für die ganze Welt und alle, die zu ihm kommen, alle, die ihn zum Herr ihres Lebens erklären, wird er in Schuld vergeben. Alle, die ihn bekennen. Egal, was für eine Kategorie Mensch wir sonst, in was für eine Kategorie wir sonst eingeteilt werden. All das und noch viel mehr steckt in dieser kurzen Zeile, praktisch unscheinbare Zeile, könnte man sagen, von dem Glaubensbekenntnis. Ich glaube an der Vergebung der Sünden. Übrigens, ich habe vorhin darauf hin, ich würde sagen, ich habe betont, aber es war eigentlich Johannes, der das betont hat. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass er die Gemeinschaft unter uns besonders betont. Und dass es so wichtig ist, dass wir in der Gemeinschaft leben. Nun, ziemlich egal, in welchen Zusammenstellungen, wenn Menschen zusammenkommen, wird es immer wieder herausfordernd. Viele wissen, dass es auch in unserer Gemeinschaft sage ich einfach, Störung gibt. Konflikte. Oh ja, auch christliche Gemeinden bestehen aus Menschen. Menschen, die erlösungsbedürftig sind. Jeder einzelne von uns. Ich habe vor ein paar Wochen den Witz gerissen, wenn du meinst, dass du hier einen Heiligschein siehst, das ist nur die Spiegelung der Lichter auf meiner Glatze. Ja, jeder einzelne von uns ist erlösungsbedürftig. Jeder einzelne von uns lädt Schuld auf uns. Keiner kann behaupten, dass er mit der weißen Weste durch die Welt geht. Es bleibt eine Herausforderung für jeden Einzelnen von uns, diese Gemeinschaft zu suchen, zu versuchen, die Störungen zu beseitigen. Und wir stellen immer wieder fest, dass es nicht einfach ist, aber es ist Jesu Auftrag an seine Gemeinde. Und daher haben wir das wirklich ernst zu nehmen. Ich finde das Wort erlösen so interessant und ja, hilfreich. Er will uns loslösen von der Sünde. Wenn wir losgelöst sind von der Sünde, sind wir losgelöst von den Folgen der Sünde. Aber solange wir merken, dass wir nicht losgelöst sind von den Folgen der Sünde, haben wir es bitter nötig, zu Jesus zu kommen, weiterhin um Vergebung zu bitten und um die Leitung seines Heiligen Geistes, um seinen Weg zu finden. Es bleibt unser Leben lang eine Herausforderung. Aber Jesus sagt, halte an mir fest, denn ich bin treu und gerecht. Wenn du an mir festhältst, dann führe ich dich zum Leben. Amen.